Also, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle mich ganz kurz vor, eine Kurzzusammenfassung, dass ihr mich kennt. Manche kennen mich. Wer kennt mich noch nicht? Hand hoch. Das ist die Mehrheit. Deutliche Mehrheit. Also, ich heiße Jürgen Reinger. Ich bin, demnächst lebe ich ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt. Verheiratet, 4 Kinder. Bin in meiner Jugend in Drogen abgestürzt. Bin 19. Vor 30 Jahren zusammen mit Ralf gläubig geworden, so innerhalb von 2 Wochen, so eine kleine Erweckung bei uns auf den Dörfern da. Genau, Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Dann habe ich Informatik studiert und dann habe ich eine Firma gegründet. Dann war ich 20 Jahre jetzt als Geschäftsführer unterwegs. Heute bin ich 50% Pastor und 50% Geschäftsführer von einem Software, kleinen Softwarehaus. Genau, so dass ihr ein bisschen ein Bild habt. Also von dem, was ich rede, das erlebe ich auch selber, das habe ich selber erfahren, da bin ich selber durchgegangen. Also Ralf, die Tage, wir haben telefoniert, als er mir dann gesagt hat, heute Morgen ist hier Taufe, da habe ich mir überlegt, Taufe, Mann, das Wort, was auf meinem Herz ist, hat irgendwie so nicht viel mit Taufe zu tun. Dann habe ich auch darüber gebetet und vor Gott bewegt und wirklich Gott hat so klar dieses Wort bestätigt, auch durch vieles, was ich erlebt habe in diesen letzten 1-2 Wochen, da werde ich ein bisschen was auch einfließen lassen. Und Gott hat mir auch klar gezeigt, das, was du heute predigst, das ist eigentlich Taufe, das ist Hingabe. Taufe ist ein Zeichen von Hingabe. Ich gebe mich hin dem Willen Gottes. Im Gehorsam mache ich diesen Gehorsamschritt. Genau, also. Und darüber, wo ich heute predige, das ist auch so ein bisschen ein Gradmesser für unsere Hingabe, für unsere Liebe zu Gott. Okay, jetzt hoffen wir, dass das Ding auch geht. Technik. Funktioniert, ich habe heute PowerPoint, ein bisschen zu weit, genau. Weiß ich, wer hat diese Schlagzeile gesehen, mal Hand hoch. Also, ganz wenig, hier lesen nur 3 Leute Bildzeitung. Also ich habe es auch natürlich nur zufällig gelesen. Ich war in Berlin, tatsächlich in der Lufthansa Senator Lounge, hat immer einen Riesenstapel Bildzeitung und da sah ich das. Man hat schon zu mir geredet, die 500 reichsten Deutschen, in diesem Artikel steht dann noch drin, dass Michael Schumann mit seinen 650 Millionen geschätztem Vermögen einer der ärmsten unter den 50 reichsten Deutschen ist. Und irgendwie, das kam aber auch in vielen Zeitungen, auch selbst auf meiner lokalen Zeitung, Tageszeitung, wer hat irgendwas davon gelesen, so in der Zeitung? Ihr lest nicht Zeitung. Oder das Thema interessiert euch wirklich nicht. Ich habe es gelesen und da dachte ich so, Mann, wenn du da liest, ja, mit diesen Milliardenvermögen teilweise, dachte ich so, Mann, mir würden eigentlich 2 bis 3 Millionen von denen reichen. Wer kann das nachvollziehen? Also, sind wir alle dabei? Da ist Geld bewegt die Welt, Geld regiert die Welt, Geld treibt auch uns um. Wir investieren wahnsinnig viel Zeit, um Geld zu verdienen, oder? Also den größten Teil unserer Zeit außerhalb vom Schlaf investieren wir, um Geld zu verdienen. Obwohl wir wissen, Geld macht eigentlich nicht glücklich. Wer weiß das? Wir wissen es, aber ob wir es wirklich glauben. Wissen und Glauben ist ja ein Unterschied. Aber der Mann wusste es wirklich. Das ist ein Multimilliardär. Er hat mehrere Milliarden. Aristoteles Onassis lebt nicht mehr. Aber ein ganz bekannter Mann, ein Reeder, ein großer Reeder, der hat gesagt, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Wir wissen es. Ist nichts Neues. Trotzdem dreht sich ganz viel in unserem Leben um Geld. Und die Bibel redet auch viel über Geld. Wusstet ihr, dass im Neuen Testament es mehr Bibelverse gibt über Geld als über Rettung, über Glauben? Das ist eine Tatsache. Wusste kaum einer. Aber warum hat Gott so viel darüber reingeschrieben? Weil er wusste, das ist auch ein Thema für uns. Was sagt denn die Bibel zu Geld? Einiges. Alles können wir nicht abdecken, aber ich denke so ein bisschen was. Ich möchte so ein paar Prinzipien mit euch anschauen. Das erste, was ich einfach gut finde und was ich genial finde, was ich klasse finde, ist, dass Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass Menschen, dass du und ich, dass wir Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist eigentlich Gottes Ziel. Dem Menschen soll es gut gehen. Glaubt es jemand? Amen. Gottes Idee war immer, den Menschen nichts wegzunehmen. Also wenn du heute Morgen jetzt denkst, oh Hilfe, die gehen an meinen Geldbeutel. Nee, überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Gott will dir nichts wegnehmen. Gott will dich reich machen. Er will dich beschenken. Er will, dass dir es richtig gut geht. Im Alten Testament gibt es ein Bild darauf, auf dieses Leben im Überfluss. Das ist dieses verheißene Land, was Gott seinem Volk verheißen hat. Wo er gesagt hat, geht in das Land hinein, wo Milch und Honig fließt. Milch und Honig fließen, dieser Ausdruck, der drückt aus die Fülle. Wo es euch richtig, richtig gut geht. Wo ich euch segnen werde. Und in dieser Begebenheit am Alten Testament, im Alten Bund, da kann man ein bisschen die Prinzipien, ein paar Prinzipien sehen. Ich gehe so auf 4, vielleicht auch 5 heute Morgen ein. Mal sehen, wie viel Aufmerksamkeit ihr habt. Mal als Erste. Lesen wir mal. Ich habe so ein paar Bibelstellen, dass ihr das auch mitlesen könnt, dass ihr auch wisst, ich habe das nicht erfunden, sondern Gott hat es wirklich gesagt. 5. Mose, wo Gott es ankündigt, dieses Land der Fülle, wo er uns hineinbringen will. Sagt Gott zu Mose schon damals, der Herr, dein Gott, bring dich Volk Israel, dich, du Volk Gottes, in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Keinen Mangel. Dir wird's gut gehen. Gott hat kein Problem mit Wohlstand, dass es dir wohl geht. Wir müssen nicht immer alle reich sein, wir müssen auch nicht Millionäre oder Milliardäre sein. Aber Gott will, dass es jedem gut geht. Das ist auch interessant. Gott hat bestimmt, dass jeder aus diesem Volk soll sein Land bekommen, oder? Jeder soll da was bekommen. Es war nicht alles gleich. Der eine hat ein bergiges Land gehabt, der andere direkt am Fluss. Wow. Aber trotzdem hat Gott jedem ein Land gegeben, wo er gesagt hat, hey, wenn ich dir so ein Land gebe, wo vielleicht rau ist, wo bergig ist, dann vertraue ich in dir, dass du da was draus machst. Deswegen beklag dich nicht über deine Umstände, über deine Situation. Gott will dich gebrauchen, darin Segen Gottes freizusetzen und zu erleben. Sprüche sagt, der Segen des Herrn, der macht reich. Eigenes Mühen fügt ihm nichts hinzu. Gott möchte, dass wir reich sind, dass es uns wohl geht, dass wir die Fülle haben. Glaubt ihr das? Auch im Neuen Bund. Ich habe mal eine Bibelstelle, gibt es auch mehrere. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was Paulus dem Timotheus schreibt. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Also verlass dich nicht darauf, das kann ganz schnell weg sein. Siehe, Frau Schickedanz, habt ihr mitgekriegt, oder? Quelle. Innerhalb von einem Jahr waren Milliarden verbraten. Aufs falsche Pferd gesetzt. Kann ganz schnell gehen. Setz darin nicht deine Hoffnung, dein Vertrauen, sondern auf Gott. Und jetzt der letzte Teil ist so wunderbar. Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Christen sind Genießer. Wusstet ihr das? Ich bin ein Genießer. Ich trinke gern ein gutes Glas Wein. Ich gehe gern auch mal in einen schönen Urlaub. Ich esse gern ein richtig gutes Steak. Weiß nicht, wer es nachvollziehen kann, aber. Also, das erste Prinzip. Gott will, dass es dir gut geht und er führt dich in ein gutes Land. Ein Land, das die Fülle hat. Und er will dich darin segnen. Also machen wir weiter. Das zweite Prinzip. In diesem Land dann angekommen. Da sagt Gott zu diesem Volk, wenn du da hineinkommst, dann hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Dass nicht, wenn dein Silber und Gold sich mehren, dass du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Okay? Es ist Gott. Vergiss es nicht. Vor einigen Monaten, war also länger wie ein paar Monate her, aber in unserer Jugendstunde, ich gehe ab und zu uns zu unseren Jugendlichen, und hat ein junger Mann, Robert heißt er, hat erzählt, er hat jetzt einen Gesellenbrief, Industriemechaniker, war ganz stolz und ganz froh. Und ich habe dann so gesagt, ja, hast Gott schon gedankt dafür? Wisst ihr, was seine Antwort war? Warum soll ich Gott dafür danken? Das habe ich doch gemacht. Ich habe es doch geschafft. Ich habe doch gelernt. Dann habe ich gesagt, wer hat dir Verstand gegeben? Wer hat dir Kreativität gegeben? Wer hat dir überhaupt Leben gegeben? Wer hat dir Kraft gegeben? Ausdauer, Geduld zu lernen, auch wenn du keinen Bock hattest.
Werde ich so geschaffen, wie du bist? Und dann hat's Klick gemacht. Hat es begriffen. Wisst ihr, wie viele Menschen in diesem Land, in dem wir leben, haben Gott vergessen? Einfach vergessen. Wissen nicht, dass alles von Gott kommt. Unsere Kraft, unser Verstand, unsere Kreativität vom Creator, von Gott, dem Schöpfer. Wir vergessen ihn und denken, wir brauchen doch Gott gar nicht. Für was brauche ich Gott? Und nur dann, oft sind viele Menschen nur dann bereit, zu Gott zu rufen, wenn sie wirklich in der Scheiße drin sind. Wie es hier, unterkante Oberlippe. Dann vergiss deinen Gott nicht. Deswegen gibt es so Feste wie Erntedankfest. Aber wisst ihr, das sind heute oft nur noch so ein bisschen Fake, so ein bisschen eine Farce, so ein bisschen eine Gewissensberuhigung. Nee, unser Leben sollte Gott gegenüber Dankbarkeit ausdrücken. Er hat uns alles gegeben. Von ihm kommt alles. Das war das zweite Prinzip. Vergiss deinen Gott nicht. Vergiss den nicht, von dem du alles hast, der dich gesegnet hat. Der dich reich gemacht hat. Nächster Punkt. Alles aus dieser Geschichte von diesem Land der Fülle. Wo Gott seinen Führern, den Leitern dieses Volkes, Anweisungen gibt, mit einer sehr guten Absicht. Einfach, Gott wollte, dass sie in diesem Land bleiben und dieses Land der Fülle genießen und nicht daraus wieder herausvertrieben werden. Und das sagt Gott zu dem Führer, der sie hineingeführt hat, zu Josua, der sie in dieses Land geführt hat. Ganz zum Schluss gibt ihm noch Ratschläge. Er wusste, er wird bald heimgehen zu seinem Gott, er wird sterben. Und dann gibt er ihnen noch Ratschläge mit auf den Weg und sagt, hey, beachte das, dann werdet ihr in diesem Wohlstandsland, in diesem Land des Segens drinbleiben. Und er sagt hier, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also er warnt sie nochmal und sagt, hängt euer Herz nicht an andere, an fremde Götter, an Götzen. Hütet euch vor den Götzen. Das ist eigentlich dieser Ratschlag, dieses dritte Prinzip. Götzen verlangen Opfer. Wem dienen wir? Was ist unser Gott wirklich? Luther hat gesagt, das, was du liebst, das ist dein Gott. Das, wofür du dein Engagement, deine Zeit, deine Kraft gibst, das ist wirklich dein Gott. Wir können schnell sagen, ja, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, du bist mein Gott. Was dreht sich unser Leben? Geht es denn nur um so Dinge wie Geld, Besitz und Materialismus? Die Jungen, mal sehen, ob ich meinen Star habe. Noch ein cooleres Handy, oder? Ich krieg's. Seht ihr? Schönes. Noch ein cooleres Handy. Noch ein teures Auto. Noch breitere Schlappen drauf. Noch schönere Spoiler dran. Noch mehr PS. Noch ein größeres Haus. Dann noch ein Boot. Mein Haus, mein Boot. Was fällt noch ein drittes irgendwo? Mein Pferd, mein Haus, mein Brot, mein Pferd, oder? Wisst ihr, Gott hat überhaupt nichts gegen ein schönes Auto, gegen ein cooles Handy, gegen ein großes Haus. Ich bin heute Morgen im A8 gekommen, ist ein schönes Auto. Ich habe ein iPhone 5 und ich wohne in einem Haus mit 550 Quadratmeter Wohnfläche. Und ich habe eine schöne Ferienwohnung in St. Anton. Also, Gott hat nichts dagegen. Okay? Damit hat Gott kein Problem. Die Frage ist, das ist wirklich die Frage. Wisst ihr, heute Morgen geht es um unser Herz. Die Frage heute Morgen ist, ob es uns beherrscht. Die Frage ist, musst du das unbedingt haben? Musst du das haben, um mithalten zu können? Musst du das haben für deine Identität, wer du darstellst, wer du bist? Brauchen wir es dafür? Und dann kaufen die Leute, ich begleite einige junge Leute, da kommt mein Nachbar, den ich jahrelang auch bei uns in dem Haus aufgenommen habe, da kommt mit einem fetten iPhone, mit einem Vertrag für 89 Euro oder so, all flat weltweit oder sowas ähnliches. Also wirklich, diese Woche, deswegen sage ich, Gott hat so zu mir geredet, auch dieses Thema hier zu bringen. Diese Woche saß ich abends mit einem jungen Pärchen da, wegen ihrer Privatinsolvenz. Die haben vor einem Jahr geheiratet, sind jetzt privatinsolvent. Wisst ihr, Geld und Mammon, das spielt eine Rolle. Über ihre Verhältnisse gelebt, dann Kredite abgeschlossen mit 13,99% Zinsen. Schnellkredit, wenig Sicherheiten. 13,99, nicht 14, gell? Hätte ja auffallen können. 13,99. Was treibt uns um? Warum haben sie denn so viel Geld ausgegeben? Warum haben sie ein tolles Auto gekauft, das sie sich überhaupt eigentlich nicht leisten hätten können? Warum denn? Was ist dein Gott? Haben wir die gleichen Götzen? Josua hat ja gewarnt. Passt auf, dass ihr nicht die gleichen Götter, die gleichen Götzen habt, wie die anderen Menschen. Wisst ihr, ich habe hier mal einen Ferrari dran gemacht. Hoffentlich, dass keiner einen hat. Das habe ich gehofft. Hat jemand einen? So, er outet sich. Wisst ihr, Gott hat nicht mal ein Problem mit dem Ferrari. Wenn es für dich kein Problem im Herzen ist und mit deiner Angeberei und so du kein Problem hast, ja, ich wollte keinen, echt. Mein Chef ist immer Ferrari gefahren, das war so unbequem und so unglaublich laut, das Ding. Ich wollte keinen. Aber egal, ich weiß nicht, warum der eingefahren ist. Ich kann mir's denken. Nicht wegen der Bequemlichkeit, ich sag's euch. Das kann ich euch versprechen. Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst. Kolosser 3, Vers 5. Habsucht, diese Gier. Gott hat kein Problem damit, dass du Geld hast, auch dass du viel Geld hast. Aber er hat ein Problem damit, wenn das Geld dich hat. Damit hat er ein Problem. Paulus sagt, schreibt es in Timotheus, in einem jungen Mann. Und er sagt es, damit es der Gemeinde der Christen weitergibt. Er sagt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch drauf. Nee, habe ich nicht drauf, also lese ich es von hier. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wisst ihr, was der Paulus hier sagt? Er sagt, es gibt Menschen, es gibt Christen, es gibt Gotteskinder, die opfern für Geld und für Besitz ihre Zeit, ihre Gesundheit, ihre Familie. Keine Zeit mehr für Familie. Wisst ihr, ich hatte einen Job, wo ich Millionen von Meilen auf der Welt rumgeflogen bin. Ich hatte auch wenig Zeit. Auch wenig Zeit. Und trotzdem, die Zeit, die ich hatte, habe ich viel in Gemeinde und Familie investiert. Also kann ich auch viel davon erzählen, wie hat man eine 60-Stunden-Woche und trotzdem noch Zeit für Gemeinde und Familie. Es funktioniert. Nicht optimal, aber bei vielen geht es sogar so weit, dass sie ihren Glauben da sogar Schiffbruch erleiden. Das sagt Paulus hier. So weit kann das gehen. Habsucht, Gier. Jesus sagt dazu, das war die nächste Folie, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Da kommt Mammon zum Ausdruck, wenn wir uns ständig Sorgen machen. Was soll man anziehen? Was soll ich für ein Auto fahren? Was soll ich für ein Haus wohnen? Wo soll ich eine Wohnung haben? Wie groß muss die sein? Kann nicht groß genug sein. Das ist ein Zeichen, dass wir infiziert sind von diesem Mammongeist. Wenn wir unserem Konto mehr vertrauen als Gott, unseren Rücklagen mehr vertrauen als Gott, es geht schnell. Es ist unser Vertrauen, unser tiefes Vertrauen zu Gott, da ersetzt wird. Wir lieben ja die Sicherheit, wir sind Deutsche, gell? Ich auch, also ich predige auch zu mir selber, gell? Also ich will mich jetzt da nicht als der Perfekte darstellen. Also dieses dritte Prinzip, hüte dich vor den Götzen, die dich ausrauben, die dich binden. Vor diesen Göttern. Wem dienst du wirklich? Diesem Materialismus, dem Mammon oder dem lebendigen Gott? Vertraust du ihm, dass er für dich sorgen, er wird für dich sorgen. sage ich dir heute Morgen, wenn heute Morgen jemand da ist, der in diesen Sorgen drinsteckt, lass dir es sagen, Gott sorgt für dich. Ich habe das so oft erlebt.
Ich erzähle mal eine kleine Kleinigkeit, kommt mir gerade so ins Herz. Da war ich, ich habe es gesagt, ich bin aus Drogen rausgekommen, bin Christ geworden. Und dann habe ich 3 Jahre so Hilfsarbeiterjobs gemacht. Gell? Wer war schon Hilfsarbeiter? Niemand, aber ich war es. 3 Jahre. Ich komme aus einer Hilfsarbeiterfamilie und ich war dann selber Hilfsarbeiter. Und Gott hat mir dann schon gesagt, okay, lern einen Beruf. Macht jetzt keinen Sinn, so durchs Leben zu gehen. Ich habe was anderes für dich. Und dann habe ich über 100 Bewerbungen geschrieben. Wer hat schon mal über 100 Bewerbungen geschrieben? Ich strecke, nur einer streckt hier. Ich habe es gemacht. Irgendwo. Und wer hat nicht mal eine einzige Einladung zum Forschungsgespräch bekommen bei den über 100 Bewerbungen? Also wir beide, cool. Wir beide haben nicht mal eine einzige Einladung zum Forschungsgespräch bekommen. Ich habe nur ein einziges Mal eine Einladung bekommen zu einem Test. Das war ein Test, da habe ich mich beworben für Bankkaufmann. Da kam ich da hin, da saßen dann nochmal 100 andere oder so, die diesen Test gemacht haben. Da habe ich dann ein Schreiben bekommen, ja, also dass ich aussortiert wurde, sozusagen. Aber wisst ihr, Gott nimmt die Aussortierten, das weiß ich. Die Aussortierten, die nicht sind vor der Welt, so war ich einer. Und dann wusste ich, da war ich ein Christ, ich habe gebrannt für Jesus und ich brenne heute noch für ihn und ich wusste, er sorgt für mich. Und dann hat Gott zu mir geredet, ich erzähle jetzt nicht die ganze Story, aber Gott hat mir klar gezeigt, studiere Informatik. Ich hatte keine Ahnung, was Informatik ist, ich hatte auch keinen Computer oder sonst irgendwas. Ich habe noch nie irgendwas am Computer gemacht, nicht mal ein Computerspiel. Und Gott sagt mir, studiere Informatik und ich habe Informatik studiert. Und Gott hat mich gesegnet. Ich habe direkt nach dem Studium eine Firma gegründet. Die Firma war sehr erfolgreich. Die Firma wurde von General Electric gekauft. Da war ich 13 Jahre bei GE, General Manager für Europa, Mittel- und Afrika, für die IT-Lösung. Gott hat mich sehr gesegnet und ich wusste, Gott ist so gut. Wisst ihr, er traut dir und mir, er traut uns einfach viel mehr zu, als wir uns selber zutrauen. Er möchte heute Morgen auch mal vielleicht dem einen oder anderen einfach mal seinen Horizont wieder erweitern. Und da, wo du vielleicht sagst, hey, wo du dich Sorgen machst, wie soll es denn weitergehen? Vielleicht hat Gott was ganz Neues für dich und er möchte heute Morgen anstoßen, dass du da herauskommst, aus dieser Depression und hineingehst in dieses gute Land, was Gott für dich hat. Dein persönliches Land und es einnimmst. Gut, das ist Gottvertrauen. Das ist das Gegenteil vom Götzen haben. Gott lieben. Also, das vierte Prinzip. Dritte war, hütet euch vor den Götzen. Vierte. Wow. Stellt sicher, dass die Diener Gottes gut versorgt sind. Ist interessant, dass Gott es zu Mose gesagt hat. Sehr interessant, oder? Aber er hat es tatsächlich gesagt. Er sagt, hüte dich, dass du den Leviten ja nicht im Stich lässt, alle deine Tage, die du in deinem Land lebst. Pass auf, dass das nicht passiert. Wer waren die Leviten? Es waren die, die Gott vorgesehen hat, eingesetzt hat, für den Dienst der Versöhnung, für Unterweisung im Wort. Sie kümmerten sich um den geistigen Zustand des Volkes. Sie führten Menschen zur Umkehr. Es waren Sänger und Musiker, die das Volk Gottes in Anbetung leiteten und sie in eine Begegnung mit Gott führten. Und das sagt Gott, pass auf, dass sie versorgt sind. Und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten. Wisst ihr, da geht es um das geistliche Prinzip. Mir geht es heute Morgen nicht ums Gesetz. Wisst ihr, ich gebe den Zehnten nicht aus dem Gesetz heraus, sondern aus Glauben, weil ich ein Kind Abrahams bin. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, sagt Jesus zu den Pharisäern, dann würdet ihr seine Werke tun. Er ist der Vater des Glaubens. Den Zehnten gab es lange vor dem alten Bund. Abraham, Isaac und so weiter. Ich predige heute Morgen nicht über den Zehnten. Könnt ihr mich gerne mal einladen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, aber ist heute Morgen nicht das Thema. Mir geht es um diese geistigen Prinzipien, die da drin stecken. Das Prinzip, das hier drin steckt, ist, Gott möchte, dass seinen Dienern, dass es denen gut geht. Dass sie gut versorgt sind. Gott hat schon länger zu mir geredet und meine Frau hat Jahre dafür gebetet, dass ich bei General Electric meinen Job aufhöre. Und das habe ich dann auch gemacht. 2010 wusste ich, jetzt ist der Zeit. Ich war in Chicago auf einem Global Staff Meeting und ich wusste,
Das ist das Meeting, wo ich meinem Chef sage, ich höre auf. Und ich habe es ihm gesagt. Und ja, habe gesagt, ich weiß noch nicht, also ich werde definitiv nicht zur Konkurrenz gehen, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich wollte eigentlich erst mal ein Sabbatical machen, mich viel um meine Familie kümmern und so. Das habe ich auch gemacht. Denn 2011 war ein wunderschönes Jahr, wo wir 12 Wochen Ferien gemacht haben. Wow, so viel habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Aber dann ging es Ende 2011 darum, wie geht es eigentlich weiter. Und zwischendurch haben sich so ein paar Dinge ergeben. Aber unter anderem ging es auch darum, wie geht es bei uns in der Gemeinde weiter. Wir sind gewachsen, wir haben gebaut oder waren dabei zu bauen. Und es war klar, das geht nicht mehr ohne jemanden, der angestellt ist in der Gemeinde. Wir hatten noch nie jemanden, der irgendwie angestellt war bei uns in der Gemeinde. Okay, und ich war dann dazu bereit. Dann hieß es unter der Ältestenschaft, aber mehr wie eine 50%-Stelle können wir uns nicht leisten. Okay, damit war ich einverstanden. Ich wusste ja nicht, was 50% ist. Dann haben sie so ein paar Gehaltslisten rausgezogen von verschiedenen Verbänden, von freikirchlichen Verbänden. Ich habe es angeguckt. Ich war echt geschockt, ich bin ganz ehrlich, ich war echt geschockt. Weil ich hatte, wir hatten alle keine Ahnung und ich mache denen auch gar keinen Vorwurf, die hatten ja auch keine Ahnung. Aber ich hatte 600 Mitarbeiter bei GE. Und jeder Azubi am Ende von seiner Lehre hat mehr verdient wie ein Pastor mit Kindern. Nach dieser Gehaltsliste. Ich meine, gut, die haben jetzt nicht Friseur gelernt, Fachinformatik waren so, die Azubis bei uns. Hat jeder von denen mehr bekommen. Da dachte ich, nein, das stimmt irgendwas nicht. Das ist was völlig schräg, völlig aus dem Ruder. Und Gott hat gesagt, hey, denen soll es gut gehen. Die sollen versorgt sein. Das will ich. Aber nicht von einem Extrem ins andere, okay? Wer hat das gelesen und gesehen? Nee, wisst ihr, darum geht es nicht, dass die Pastoren sich in 40 Millionen Prunkvilla hinstellen können, wenn Privatjet durch die Welt fliegen können. Überhaupt nicht. Aber wirklich ganz ehrlich, ich glaube, die Christenheit in Deutschland ist auf dem anderen Extrem. Die andere Seite. Wir sind auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Das ist wirklich meine echte Überzeugung. Die Tage hatten... Der ist jetzt vor 2 oder 3 Jahren ist er aus dem war Vorstand von einem freikirchlichen Verband. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und ich war auf eine Geburtstagsfeier eingeladen, er war auch da und haben uns unterhalten. Und hat er erzählt von einer Gemeinde, die wir beide sehr gut kennen. Und hat er erzählt, sie müssen jetzt den Pastor entweder kündigen oder auf eine 50%-Stelle bringen. Weil sie nicht mehr bezahlen können. Eine Gemeinde, die wirklich eine große Gemeinde, größer als unsere, haben nicht gebaut. Und können sie ihn nicht mehr leisten. Und da war ich schon schockiert. Hey, was für einen Zustand haben wir in der Christenheit hier in Deutschland? Wisst ihr, wir haben vorher dieses Lied gesungen, da geht es um Erweckung und Revival und so. Und I lay me down, das Lied hat mich auch sehr angesprochen und dann noch das mit Revival. Erweckung wird nur dann passieren, wenn wir bereit sind, wirklich unser Leben hinzugeben. Und nochmal, wie du mit deinem Geldbeutel umgehst, das zeigt den Grad deiner Hingabe. Christoph Blumhardt, sagt euch das was, oder? Er hat gesagt, der Mensch braucht 2 Bekehrungen. Die erste seines Herzens, wegen seiner Sünde. Die zweite für sein Geldbeutel. Hat er damals schon erkannt. Der Mensch hat sich ja nicht verändert. War schon immer das Gleiche. Auch im Neuen Bund hat Gott ganz klar gesagt, Paulus schreibt es, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Das ist Gottes Wille, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Wisst ihr, das oben kannst du auch umkehren. Wenn wir bereit sind, das Irdische hineinzusehen in Dienste, hineinzusehen in Gemeinden, hineinzusehen in das Volk Gottes, in das Reich Gottes, dass Menschen freigesetzt werden, dann wird man das Geistliche ernten.
ist meine absolute Überzeugung. Das hat mal zum John Arnott, weiß ich, ob ihr ihn kennt, da hat mal einer gesagt, sie beten um Erweckung. Und sie erwarten Erweckung. Und dann hat John zu ihm gesagt, ich hoffe, dass ich noch irgendwie zusammenkriege, hat er gesagt, zeig mir deine Finanzbücher. Und fragt, wie viele Leute von euch geben den Zehnten? Und dann hat er gesagt, 98%. Und dann hat er gesagt, dann wird Erweckung kommen. Und sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendein Prozentsatz gesagt. Aber wisst ihr, da bin ich absolut überzeugt, es gibt einen direkten Zusammenhang. Jesus hat es mal gesagt, er hat gesagt, wie soll ich euch das Geistliche anvertrauen, wenn ihr mit dem Irdischen, mit dem, was ich euch gegeben habe, am Natürlichen, an Segen, nicht treue Verwalter seid. Sucht in der Konkordanz, die Bibelstelle gibt es. Da gibt es eine direkte Verbindung. Dieses Jahr bei uns in der Gemeinde, ich fand es echt stark, da war, also einmal hat ein junger Mann aus unserer Jugend ein Zeugnis gegeben, ein schönes Zeugnis gebe ich mal weiter. Das sagte Luis, heißt er, der arbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma, also kein guter Job, da wird mal hierhin gesteckt und dahin gesteckt, hat auch nicht viel Geld verdient, ist umgezogen, es hat alles Geld gekostet, hat ein paar Möbel gekauft für seine neue Wohnung. Er war ziemlich Konto, ganz niedrig. Und er war an dem Punkt, wo gerade noch so viel drauf war, dass er seinen Zehnten geben konnte. Also ein Zeugnis könnt ihr bei uns im Internet anhören. War im April oder so. April, Mai, um den Dreh rum. Und dann hat er sich mit sich gehadert und hat gesagt, irgendwie mache ich jetzt, ich setze mal aus. Tu es mal nicht. Und der Heilige Geist hat ihm aber keine Ruhe gelassen und dann hat er gesagt, okay Gott, ich werfe jetzt mein ganzes Vertrauen auf dich und ich mache das. Und er tut's, hat nichts mehr dabei gedacht, ein, zwei Tage später kommt ein Brief, war ein Brief in seinem Briefkasten, ohne Poststempel, ohne alles, einfach ein Herz drauf. Ich denke, Mann, ein Liebesbrief, das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Legt den irgendwo auf die Seite. Und so nach einigen Tagen fällt ihm der Brief wieder in die Hände, macht ihn auf und da war kein nichts, gar nichts drin, nur 500 Euro. Und er wusste, Gott ist treu. Gott ist treu. Dann war eine Kollegin von mir, die verantwortlich ist bei GE für China, für GE Healthcare IT in China, Catherine Young heißt sie, war in der Gemeinde, die habe ich eingeladen, weil sie ein ganz wunderbares Gotteskind ist. Ich habe gesagt, du musst unbedingt mal bei uns in der Gemeinde predigen. Und den Menschen erzählen, was ihr mit Gott erlebt. Die gründen Gemeinden in Peking im Business District. Und dann kam sie und dann hat sie, unter anderem hat sie ein Zeugnis gegeben. Da wollten sie als Gemeinde, die sind gewachsen in 10 Jahren von null, wisst ihr, unter keinem Transferwachstum oder so, von null auf über 2000 Leuten in 10 Jahren. Leute, die von Gott keine Ahnung hatten. Und da wollten sie, irgendwo zwischendrin wollten sie einen Saal kaufen, einen Versammlungssaal, und sie wussten, eigentlich haben wir eigentlich nicht das Geld, und so hatten sie eine Gebetsversammlung gemacht und haben gebetet, und so, da redet der Heilige Geist zu ihr, Catherine, du hast doch 100.000 Dollar auf deinem Konto. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das habe ich für eine Wohnung gespart, die ich mit meinem Mann kaufen will. Und also, bitte, nehmt das jetzt nicht als Beispiel, dass sie das tun soll, das sage ich gar nicht. Ich erzähle nur, was sie gesagt hat. Sagte Gott, wenn das wirklich von dir ist, dann rede ich mit meinem Mann, wenn ich heimkomme. Der war nicht in der Gebetsversammlung. Männer, gell, geht in die Gebetsversammlungen. Und möchte ich das sehen, dass der dann auch zustimmt. Und sie geht heim und sagt, hey, das war mein Eindruck vom Heiligen Geist, dass wir das ganze Geld dafür geben sollen, unseren Beitrag dafür. Und dann sagt er wieder ihres Erwarten, sagt er, okay, wenn Gott das gesagt hat, dann machen wir das. Und die haben das gemacht. Und die haben, das hat sie erzählt, die haben, und ich kenne sie ja seit einigen Jahren jetzt schon, die haben in dem ersten Jahr, nachdem sie dieses Geld geopfert haben, die haben beide einen guten Job schon gehabt und haben für chinesische Verhältnisse schon sehr gut Geld verdient. Beide haben innerhalb von einem Jahr wurde von jedem das Gehalt verdreifacht.
Die haben jetzt in Peking 3 Häuser in den schönsten Gegenden. Also in der schönen Freizeitgegend, schönen Business District, dass sie nah zur Arbeit haben. Und ich weiß noch, schön irgendwo bei den Eltern auch noch irgendwo. Die können da, wo sie wollen, in ihrem eigenen Haus in Peking leben. Gott will doch nicht an unser Geld. Ihm geht es um dein und mein Herz. Ich möchte zum Abschluss kommen mit eigentlich einer der schönsten Geschichten in der Bibel, die ich kenne. Und das ist die Geschichte, wo Maria Magdalena dieses Nardengefäß, dieses wertvolle Öl über das Haupt Jesu ausgießt. Kennt ihr, oder? Und Judas und auch die anderen Jünger sagten, wozu diese Verschwendung? Was hätte man mit dem Geld, Geld ist ja nur ein Tauschmittel, was hätte man mit dem Geld alles Gutes machen können? Hätten wir uns eine schöne Wohnung kaufen können und dies und jenes. Ich weiß nicht, was man alles hätte machen können. Und dann sagt Jesus einen sehr interessanten Satz und sagt, das, was sie getan hat, davon soll auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, erzählt werden. Oder? Habt ihr schon gelesen? Gott bringt in Zusammenhang diese Verschwendung, diese Hingabe, die totale Hingabe mit der Verkündigung seines Evangeliums, mit dem Werk, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich und für mich getan hat. Warum? Weil er sagt, das ist das Ziel, dass Menschen hingegeben sind, dass ihr Herz an Gott verlieren. Dass ihr Herz ganz Gott gehört. Darum geht es. Das ist ein Ziel für dich und für mich. Hingabe. Deswegen hat die Predigt auch viel mit Taufe zu tun. Wir sind so schnell und es geht so einfach, christliche Sakramente und Rituale mitzumalen. Aber wisst ihr, das macht jeder Kirchenchrist genauso. Der holt sich auch seine Taufe ab oder seine Firmung und seine Kommunion und seine Konfirmation und seine Trauung und seine Beerdigung, oder? Johannes Reimer, weiß nicht, wer kennt, hat die Tage in Facebook reingeschrieben. Wenn dein Glaube dich nichts kostet, dann ist er auch nichts wert. Das stimmt. Gott will dein Herz. Gott will deine Hingabe. Und daran kann man es messen. Und ich möchte schließen mit diesem Vers. Er will dein Herz. Und dann wird er das tun, wenn er dein Herz hat. Wisst ihr, dann kann er dich segnen. Reich segnen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Amen.